Deutschlandfunk Interview.
Das Ganze wollen wir bereden mit Omid Nuripur von den Grünen, der jetzt bei uns am Telefon ist. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ist Herr Trump was denn nun? Kriegstreiber, Friedensengel und das innerhalb von Sekunden im Wechsel?
Ja, diese Wechselhaftigkeit ist ja schon auch erschreckend. Aber ich hoffe, dass es dabei bleibt, dass es keine militärische Eskalation gibt am Golf. Es ist bereits jetzt schon zu viel schiefgegangen. Und es wäre dringend notwendig, dass Iran und die USA direkt miteinander sprechen. Und sei es in einer unterschwelligen technischen Kommission, damit aus Missverständnissen nicht Kriege werden.
Darüber wollen wir gleich noch reden, aber einen kleinen Rückblick sei erlaubt. Sie waren ja übrigens noch vor wenigen Tagen im Iran. Was war denn das jetzt mit diesem Angriff, mit dem vermeintlichen Angriff? Oder ist das eine PR-Aktion? Ich würde hinzufügen, eine gefährliche PR-Aktion gewesen.
Ich glaube, dass Trump eigentlich das Modell Nordkorea ein Stückchen wiederholen will. Er will die Bilder haben, wie er die Iraner in Verhandlungen davon überzeugt, Dinge zu tun, die er haben will, was in Nordkorea auch nicht funktioniert hat, aber was er propagandistisch trotzdem in seinen eigenen Milieus ausgeschlachtet hat. Und ich glaube, dass er mit dieser Aktion tatsächlich auf der einen Seite den Iranern Druck machen wird, dass sie ins Gespräch kommen sollen und dass sie endlich an den Verhandlungstisch kommen sollen. Und auf der anderen Seite aber auch seinen eigenen Leuten sagen will, dass er keinen Krieg will. Unter dem Strich glaube ich nicht, dass sich sowas wiederholt. Das heißt, wenn noch einmal ein Vorfall passiert und die Amerikaner nochmal ihre Bestrafungsmaschinerie hochfahren, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal gestoppt wird. Ich glaube, das war das letzte Mal. Und das ist auch erschreckend.
Es gibt den einen oder anderen, der analysiert, auch hier bei uns im Deutschlandfunk, dass er eigentlich nur noch schlechte Optionen jetzt hat. Sehen Sie das auch so?
Naja, die militärische Eskalation steht unmittelbar bevor. Und deshalb gibt es keine guten Aktionen, keine guten Optionen. Deshalb wäre es uns recht wichtig, dass beispielsweise die Europäer die Iraner bedrängen und mit ihnen auch laut und klar darüber sprechen, nicht nur, dass sie das Atomabkommen erhalten, was auch auf der Kippe steht, in den nächsten Tagen bereits, sondern vor allem auch, dass sie mit den Amerikanern direkt sprechen. Nur diese direkten Gespräche, so scheint mir zumindest, werden mittelfristig eine kriegerische Auseinandersetzung aufhalten können.
Jetzt sagen Sie, dass die Iraner auch mit den Amerikanern reden können. Welche Formate können Sie sich denn vorstellen? Sie haben gerade Nordkorea als Beispiel gebracht. Dann treffen sich die beiden Führer. Sehen Sie denn auch, weil Sie gerade im Iran waren, Bereitschaft auf iranischer Seite für so ein, ich nenne es, Spektakel?
Ja, so richtig nein, auf keinen Fall. Wir wollen uns nicht treffen, hat keiner gesagt. Aber alle stellen sich die Frage, was das denn eigentlich bringen möge, weil die Amerikaner seien so unzuverlässig. Ich glaube, dass es mittlerweile zu einer Geschichte der Gesichtswahrung geworden ist und die Iraner deswegen sich dem verweigern. Deshalb sage ich ja, muss man überlegen, ob man nicht kleinere Formate findet, ob es nicht eine technische Kommission geben soll, ob nicht vielleicht Verbindungsoffiziere zusammensitzen, damit sie Wege finden, wie es sowas geben kann wie ein rotes Telefon, damit das nächste Mal, wenn eine Drohne herumfliegt, es nicht nur darum geht, am Ende des Tages, auf welche Seite der Grenze ist sie abgeschossen worden, sondern wie man miteinander so kommuniziert, dass diese Drohne eben nicht abgeschossen wird und es nicht eskaliert.
Was sehen Sie denn im Iran? Sehen Sie im Iran den einen oder anderen, der da zuspitzt? Es ist ja denkbar, zumindest war das eine der Theorien, dass man sagt, wer weiß, ob dieser Drohnenabschuss wirklich von der Spitze, sei es der militärischen oder der politischen oder der religiösen Spitze, veranlasst worden ist, sondern möglicherweise, dass da irgendeiner auch etwas zuspitzt, auch auf iranischer Seite. Sehen Sie das auch?
Auf der einen Seite gibt es schon sowas wie eine Schwächung des Systems im Iran und damit auch eine Fragmentierung der Sicherheitskräfte. Deshalb ist es denkbar, dass der eine oder andere einfach agiert, ohne dass beispielsweise die Regierung weiß, was da eigentlich genau operativ passiert. Auf der anderen Seite ist es aber auch eindeutig, dass die Hardliner im Iran auch aufgrund des Drucks absolut Oberwasser haben. Das sieht man an dem massiven Druck auf die Zivilgesellschaft, an wiederkehrenden Repressionen im Alltag. Das sieht man aber auch eine Rhetorik. Die Rhetorik im Iran der letzten zwei Wochen ist nur noch davon zu sprechen, nach außen über den Widerstand. Widerstand heißt am Ende des Tages, dass man tatsächlich auch in eine militärische Auseinandersetzung bereit ist zu gehen. Und das hat wiederum Gründe, die sehr viel zu tun haben mit der iranischen Innenpolitik. Aber es ist ganz oft so, dass Hardliner auf zwei Seiten sich tatsächlich die Hand reichen und einander brauchen und sich gegenseitig hochschaukeln. Das passiert gerade und das ist sehr erschreckend.
Was wir die ganze Zeit beobachten, aber das besprechen wir dann nicht zum ersten Mal. Alles, was wir jetzt haben, ist schlechter als das Abkommen, was mal da gewesen ist. Nur, wie kann man wieder zurückkommen in diesen, ja, in diesen Prozess, wo ja beide Seiten dann Zugeständnisse machen müssen, die Iraner genauso wie die Amerikaner, oder?
Es ist richtig, dass das Abkommen möglicherweise in diesem Monat noch fällt. Und wir haben danach auch bei der Frage von Inspektionen und bei einem Mindesteinblick beim iranischen Atomprogramm dann nichts mehr und nicht davon zu sprechen, dass es noch Nachbarstaaten gibt, die auch dann möglicherweise schnell eine Ausrede finden würden, um nach der Bombe zu greifen. Aber es geht darum, dass erstens eine Geschichte erzählt werden muss, die gesichtswahrend beiden Seiten die Möglichkeit gibt, miteinander zu sprechen. Und die Verweigerung, das Gespräch zu suchen, ist derzeit auf der iranischen Seite. Auf der amerikanischen Seite gibt es sicher Leute wie Bolton und Pompeo, die wollen nicht reden, aber die haben einen Präsidenten, der reden will. Das sollte genutzt werden. Und das bräuchte Vermittler, die da zumindest dahin drängen, dass gesprochen wird. Ich glaube, dass die Europäer sich keinen Gefallen tun, dass sie bisher zu diesem Thema eher laut schweigen. Ich glaube, dass das auch in unserem Interesse ist, dass es nicht zu einem sehr, sehr großen regionalen Krieg kommt im Nahen Osten, denn das ist das, was es geben würde. Wir reden nicht nur über den Persischen Golf, in dem geschossen wird. Wir reden über zahlreiche, auch asymmetrische Aktionen, die die Iraner vollziehen würden in vielen Ländern im Nahen Osten, in denen sie die Kraft dazu haben.
Ich will nur mal an diesem Punkt die Klammer aufmachen. Dieser Glaube an diese vermeintlich chirurgischen Schläge, und diesen Begriff setze ich jetzt bewusst in Anführungszeichen, weil er ein verharmlosender Begriff für Vernichtung ist, das ist ein völliger Irrglaube, oder?
Naja, die Amerikaner wollten eine Strafaktion machen. Was sie, glaube ich, auf dem Schirm haben sollten, ist, dass gerade mit den Hardlinern, über die ich gerade gesprochen habe, und dieser Philosophie des Widerstandes, die im Iran gerade ausgerufen worden ist vom Revolutionsführer, dass das wiederum Reaktion geben wird darauf. Dann wiederum eine Strafaktion. Und dann geht es relativ schnell Schlag auf Schlag. Die Iraner können sehr viele militärische und paramilitärische Operationen vollziehen in Afghanistan, in Libanon, in Syrien, im Irak, auch am Golf, in den Golfstaaten. Das würde alles zu einer massiven Eskalation führen. Eine Strafaktion gegen den Iran zurzeit ist nicht wie Strafaktion in den 90er Jahren gegen den Sudan. Das würde zur nächsten Strafaktion und zur nächsten Strafaktion führen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man jetzt die wenigen Tage, die möglicherweise noch bleiben, bevor es eskaliert, nutzt, damit es Gespräche gibt.
Jetzt haben Sie gerade von Europa gesprochen. Da frage ich mich angesichts der Debatten, die wir da auf Gipfeln haben zu Personalien, wer ist eigentlich gerade Europa? Kennen Sie da noch jemanden?
Es gibt beispielsweise drei Staaten der Europäischen Union, die das Atomabkommen mitverhandelt und unterzeichnet haben. Diese drei haben Außenminister. Die sind auch noch da. Der britische ist gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Der will Premierminister werden. Aber es gibt immer noch zwei Außenminister. Heiko Maas war ja vor wenigen Tagen schon in Teheran. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass diese Außenminister der Europäischen Union, sei es der drei Signatarstaaten, tatsächlich zusammenkommen und nur darüber reden, wie man jetzt Einfluss nehmen kann auf die Situation. Im Iran wird auf Europa in der Tat geschaut. Im Iran wird in der Tat darauf gehofft, dass die Europäer beispielsweise einen substanziellen Beitrag dazu leisten, damit das Abkommen gerettet werden kann. Auch wenn die iranische Seite mittlerweile ziemlich entschieden scheint, das Atomabkommen auch zu verlassen, wie es die USA getan haben.
Ja, nur da liegt ja genau das Problem. Den Amerikanern müsste man irgendetwas anbieten können, wenn sie wieder zurückkommen, dass die Iraner auch was tun. So, aber diese Vermittlungsmission scheint extrem schwierig.
Die Amerikaner zurück ins Abkommen zu bekommen, halte ich für relativ ausgeschlossen. Wobei wir dieses Thema Abkommen auch zwar nicht in der Gesamtlage, aber technisch zumindest trennen müssen von der Frage der militärischen Eskalation. Aber die Iraner im Abkommen zu halten, heißt, dass sie weiterhin Inspektionen zulassen, dass sie weiterhin beispielsweise die Menge vom Uran, was angereichert wird, limitiert halten, die Zahl der Zentrifugen unten halten und so weiter und so fort. Die EU-Außenminister haben im September letzten Jahres alles Mögliche versprochen, was die Iraner dafür bekommen würden. Die haben ehrlich gesagt nicht geliefert und es gab auch nicht besonders viel Emphase dafür. Das heißt, es ist nicht einmal geschafft worden, und das hat tatsächlich auch was mit dem Level des Engagements zu tun, das ist nicht mal geschafft worden, dass Finanztransaktionen mit dem Iran möglich sind. Das sehen wir bei humanitären Fragen. Ich habe die Tage mit einer Firma in Deutschland gesprochen, die mir sagen, die wollen Medikamente in den Iran verkaufen. Die Iraner haben das Geld da liegen, können aber nicht bezahlen, weil sie nicht wissen, wie sie es rüber transferieren sollen. Und das ist die Grundlage, über die wir hier sprechen. Und da müssen die Europäer sich auch fragen, ob sie seit September letzten Jahres genug getan haben.
Omid Nuripur war das, der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag. Herr Nuripur, ich bedanke mich heute Morgen für das Gespräch. Dankeschön.
Danke Ihnen.